Ich werde die Wahrheit finden, Oriana, schwor er. Für dich. Race wartete geduldig, nachdem er zum zweiten Mal innerhalb einer Minute das Türsignal betätigt hatte. Er fühlte sich ungeschützt und durchschaubar, wie er da im Korridor stand, obwohl bislang noch niemand vorbeigegangen war, während er wartete. Aber allein der Gedanke an eine Peinlichkeit reichte aus, um sein Gesicht heiß werden zu lassen. Als sich die Tür endlich öffnete, erhielt er nicht unbedingt die Begrüßung, die er erwartet hatte. Desai hatte einen blassblauen Bademantel an und hielt ein Handtuch über ihrem kurzen, schwarzen Haar. Sie sah ihn mit einem verwirrten Ausdruck an und flüchtete sich scheinbar in Formalitäten.
»Kommodore!«
»Ich habe immer geglaubt, dass das nur ein Spruch ist«, erwiderte er und zeigte auf ihr nasses Haar. »Nicht heute Abend, Schatz, ich wasche mir gerade die Haare.«
»Den habe ich bei dir noch nicht benutzt«, sagte sie. »Ich spare ihn für eine spezielle Gelegenheit auf.«
»Ich verstehe.« Er schaute über ihre Schulter in ihr dunkles Quartier. »Bin ich zu früh?« Ihre Augenbrauen fuhren überrascht in die Höhe.
»Wofür?«
Von ferne hörte er sich nähernde Fußschritte, trat einen Schritt auf Renner zu und sagte, »Was dagegen, wenn ich reinkomme?« Sie drückte ihm ihre Handfläche gegen die Brust.
»Was wollen Sie hier, Kommodore?«
Wer auch immer es war, dessen Fußschritte er hörte, sie waren bereits so nah, dass er seine Stimme senkte. »Bist du nicht mit dem Essen dran?« Das schien Desai zu amüsieren.
»Das glaube ich nicht.«
Er zeigte mit dem Finger in Richtung der sehr nahen Schritte und sagte drängend, »Renner, bitte.« Sie rollte mit den Augen, trat beiseite und winkte ihn hinein. Er trat durch die Tür, die sich hinter ihm schloss, noch bevor die Person, die zu den Schritten gehörte, um die Ecke bog. »Ist das irgendein Anwaltsgebaren, weil wir beim letzten Mal nicht zum Essen kamen? Denn immerhin habe ich ein Abendessen zubereitet, auch wenn wir es nicht aßen.« Desai ging zurück ins Badezimmer.
»Das ist es nicht«, sagte sie. »Genau genommen ist es viel einfacher.«
»Wirklich?« Race ließ sich immer wieder von ihrer Fähigkeit verblüffen, ihn zuerst zu verwirren und ihn dann spüren zu lassen, dass es sein eigener Fehler war, indem sie ihm sagte, dass ihre verdrehten Gedankenspiele einfach seien. Sie führte die Konversation aus dem Badezimmer heraus weiter und sprach deswegen etwas lauter.
»Moralisches Rechtsempfinden, Kommodore. Ich nehme an, Sie haben bereits davon gehört.«
Race übersprang gedanklich die nächsten drei Schritte in der Unterhaltung und stöhnte frustriert auf. »Du willst mich veralbern. Du kannst mich privat nicht sehen, weil es diesen verdammten Ausschuss gibt?«
»Sie sind schnell, Sir. Ich mag das an Zeugen.«
»Das ist nicht lustig, Renner.« Sie sah ihn von der Badezimmertür aus an. Er verbesserte sich. »Entschuldigung. Das ist nicht lustig, euer Ehren.« Sie ging wieder hinein, um ihr Haar zu bürsten.
»Du hast recht«, sagte sie. »Das ist es nicht. Technisch gesehen ist diese Unterhaltung ex parte. Es wäre wahrscheinlich das Beste, wenn du jetzt gehst.«
Er stand da, geplättet, und für einige Sekunden fehlten ihm die Worte. Er wartete auf die Pointe oder auf ein schiefes Grinsen von ihr, das ihm aus der Situation half. Einige Augenblicke später erkannte er, dass sein Warten vergeblich war. »Ach du meine Güte, du meinst das ernst?« Desai kam aus dem Badezimmer und trug jetzt ihre hellgoldene Minirock-Uniform. Sie blieb vor ihm stehen, nahm eine Pose ein und legte eine Hand auf ihre Hüfte. Sie starrte ihn mit einem Blick an, den er unter anderen Umständen als Aufforderung verstanden hätte, und lächelte keck.
»Lassen Sie sich von der Rocklänge nicht in die Irre führen, Sir. Ich bin im Dienst. Und jetzt raus hier.«
»Ja, Ma'am«, sagte er und zog eine Grimasse, die seine große Enttäuschung über den unerwarteten Verlauf des Abends ausdrückte. Sie trat hinter ihm an die Tür. »Wahrscheinlich, um sicherzugehen, dass ich auch wirklich verschwinde«, grübelte er. Die Tür glitt auf. Er blieb auf der Schwelle stehen und drehte sich noch einmal zu ihr um. »Du weißt schon, dass du süß bist, wenn du moralisch bist.« Mit einer ausgefahrenen Fingerspitze drückte sie ihn spielerisch über die Schwelle auf die andere Seite.
»Gute Nacht, Sir.«
Sie trat von der Tür zurück, die sich schloss. Obwohl Race wusste, dass er es sich wahrscheinlich nur einbildete, war er ziemlich sicher, sie von der anderen Seite her lachen zu hören. Er raffte seinen Stolz zusammen und schlenderte davon, um zu sehen, ob Fischer, Canella oder die anderen üblichen Verdächtigen noch Lust auf eine Runde Poker im Manunz hatten.
»Rosinante an Vanguard-Kontrolle, beantrage Startfreigabe Landebucht 92.
Die Antwort des Flugkontrolloffiziers kam verzerrt über die dreimal neu verdrahteten Lautsprecher auf Quinns Armaturenbrett im Cockpit.
»Rosinante, hier ist Vanguard-Kontrolle. Übermitteln Sie Ihren Flugplan und bereiten Sie sich auf die Vorflugkontrolle vor.« Bestätigt, Vanguard. Übermittle den Flugplan.
Draußen in der Hangarbucht öffnete sich die Tür zum Korridor. Chief Ivan Vumelko, derselbe grimmige Zöllner, der vor nur wenigen Tagen Quinns Werkzeuge im ganzen Schiff verteilt hatte, schaute erneut vorbei, diesmal um ihn auf die Fahrt zu schicken. Begleitet von zwei Sicherheitswachen der Sternenflotte, ging Vumelko direkt auf die Nase der Rosinante zu und schlug mit der Handfläche auf den keilförmigen vorderen Rumpf.
»Öffnen Sie sie, Quinn! Unangekündigte Inspektion!«
»Verdammt!« Quinn öffnete die Gangway und ließ sie hinab. »Ich hatte gehofft, dass T'Prin mir vielleicht den Rücken deckt. Jetzt nur nicht in Panik geraten.« Er griff an ein verkümmertes Leitungsrohr für Kühlflüssigkeit und hielt sich daran fest, während er sich aus dem Pilotensessel zog, nach hinten ging und aus dem Schiff kletterte, um seine Gäste zu begrüßen, die bereits die Gangway hinaufkamen.
»Morgen, Jungs!«
»Halten Sie's Maul, Quinn!«
Vumelko aktivierte seinen Headset-Transmitter.
»Vumelko an Kontrolle. Beginne mit der Untersuchung.«
Er hielt seinen Trikorder an einen abgeschirmten Frachtcontainer nach dem anderen und sagte schließlich,
»Was ist in den Kisten, Quinn?«
»Werkzeuge«, erwiderte Quinn. »Stemmeisen, Dynoschlüssel, Schaltschraubendreher, Gravitationszangen.«
»Wie schön, und jetzt Ruhe.«
Vumelko zeigte auf eine der Kisten und sah die zwei Wachen an.
»Öffnet sie.«
»Cool bleiben.« Es gab immer noch die Möglichkeit, dass Vumelko von dem Geruch der eingeölten Ersatzteile so angewidert war, dass er vergaß, den Inhalt der offenen Kisten erneut zu scannen. Der saure Gestank von chemischen Schmierstoffen und frisch eingeöltem Metall füllte den Frachtraum, als die Kiste geöffnet wurde. Vumelko hielt seinen Trikorder in den Behälter und ließ einen Standard-Molekularscan laufen. »Ich bin tot.« Vumelko schaltete seinen Trikorder aus und sagte zu seinen Begleitern,
»Schließ sie wieder!«
Er wandte sich an Quinn, der schief dastand und darauf hoffte, dass er nur abgeführt und nicht hinausgeprügelt würde. Vumelko streckte die Hand aus.
»Ihre Passkarte, Mr. Quinn!«
Mit gerunzelter Stirn gab ihm Quinn den Kartenchip, ohne den er keine Fracht aus Föderationshäfen legal importieren oder exportieren konnte. Vumelko steckte ihn in einen Schlitz an seinem Trikorder, gab einige Kommandos ein und zog ihn wieder heraus. Er gab ihn an Quinn zurück.
»Viel Glück im Werkzeuggeschäft. Sehen Sie zu, dass Sie sich nicht auf die Finger hauen.«
Vumelko aktivierte sein Mikrofon, während er die beiden Sicherheitswachen die Gangway hinabführte.
»Kontrolle hier, Vumelko, Bucht 92, klar für Abflug.«
Noch starr vor Schock und zitternd vor Adrenalin schloss Quinn die Gangway und kehrte ins Cockpit zurück. Die Stimme der Vanguard-Kontrolle krächzte erneut über seine Lautsprecher.
»Rosinante, hier ist Vanguard-Kontrolle. Flugplan erhalten, Vorflugkontrolle komplett. Wir öffnen die Tür zur Hangarbucht. Halten Sie sich bereit.«
»Kontrolle, hier Rosinante. Verstanden.«
Mit einem Krachen aktivierte sich das magnetische Getriebe und die Tür der Hangarbucht setzte sich nach oben hin in Bewegung, enthüllte dabei einen größer werdenden rechteckigen Ausschnitt eines nebelverhangenen Sternenfelds. Die Sterne zogen in diesem Sichtfeld langsam von links nach rechts vorbei, während die Station sich drehte. Der Fusionsantrieb der Rosinante sprang mit einem befriedigenden Lärm an, der einen Schauer durch das Deck und Quinns Rückgrat jagte. Der Abflug war sein persönlicher Lieblingsabschnitt einer Reise. Die Landung war jedes Mal reine Glückssache. Bislang hatte er meistens Glück gehabt, aber er konnte schon nicht mehr zählen, wie oft er die Streben der Rosinante nach seinen Landungen Mark Quinn wieder hatte zusammenschweißen müssen. Noch während er das kleine Schiff vorwärts bewegte, weigerte er sich zu glauben, dass er tatsächlich gerade eine Zollüberprüfung mit einem Frachtraum voller Waffen überstanden hatte. Er akzeptierte es erst, nachdem er ungestört in den Warpflug gegangen war. Aber selbst als er in Gedanken T'Prin verspätet für ihre Hilfe dankte, das Gefängnis auf Vanguard zu umgehen, war ihm bewusst, dass er noch mit dem Problem fertig werden musste, der Falle von Gens auf Kessig 4 zu entkommen. »Eine Krise nach der anderen«, sagte er sich. »Eine Krise nach der anderen.« Kirk blickte auf den Hauptschirm, hypnotisiert von den riesigen Trümmerteilen, die unstet im Orbit über Ravenna 4 kreisten. Leslie drehte seinen Stuhl von der Steuerkonsole weg. »Näher können wir nicht gehen, Sir, sonst riskieren wir eine Kollision.« »Verstanden«, erwiderte Kirk. »Solch eine Kollision bedeutete dank der Schutzschilde keine Gefahr für die Enterprise. Die Sorge betraf in diesem Fall eher den forensischen Wert der Beweise für die Zerstörung der Bombe, der verloren gehen oder zumindest kompromittiert würde, wenn nicht die richtigen Vorsorgemaßnahmen ergriffen würden.«
Der Captain drehte seinen Sessel zur Ingenieursstation links hinter ihm. »Mr. Scott, beginnen Sie nach eigenem Ermessen mit der Bergung.«
»Ei, ei, Sir.«
Der Chefingenieur wandte seine volle Aufmerksamkeit wieder der Konsole zu, an der er arbeitete, während er damit begann, die Wrackteile im Orbit Stück für Stück zu bergen.